This is the New York City Police Department. You have been warned, as per City College, to leave the campus. If you refuse to leave, you may be placed under arrest.
Back off! Get back! Get back!
So klingt das, wenn die New Yorker Polizei ein Gebäude räumt. Dienstagabend Ortszeit, die Columbia University, hunderte pro-palästinensische Studenten hatten die altehrwürdige Hamilton Hall Tage vorher besetzt. Im Übrigen mit einem Blick in die amerikanische Geschichte, nicht zum ersten Mal, schon 1968 bei Protesten gegen Vietnamkrieg und Rassismus wurde Hamilton Hall okkupiert und umbenannt in Malcolm X Liberation College. 1985 das gleiche, als Protest gegen die südafrikanische Apartheid. Der neue Name, vor knapp 40 Jahren Mandela Hall und nun in diesen Tagen Hinds Hall. Als Referenz an ein fünfjähriges Mädchen namens Hind Rajab, das im Januar im Gazastreifen bei einem israelischen Beschuss getötet wurde. Aber genug der geschichtsträchtigen Hamilton Hall. Die Polizei hat die Besetzung mit, ja, Polizeigewalt aufgelöst. Ob damit die Proteste auch beendet sind? Wir schalten gleich zu unserer Amerika-Korrespondentin Frauke Steffens, die vor Ort war und auch einige Töne mitgebracht hat. Am Ende der Sendung fragen wir uns dann, was dieser Aufruhr, der neue Israel, ja vielleicht Hass vieler amerikanischer Studenten für die Wahl und insbesondere Joe Biden bedeutet. Denn bei der letzten Wahl waren es ja gerade die jungen und linksliberalen Großstädter, die Biden gewählt hatten. Herzlich willkommen beim FAZ-Podcast für Deutschland. Wir haben Donnerstag, den 2. Mai. Mitgearbeitet haben Katrin Jakob und André Stump. Ich bin Andreas Krobock. Schön, dass Sie dabei sind. Ja, die Demonstrationen und Proteste an der Columbia University, ein Zeltlager vor dem Gebäude, tägliche Kundgebungen bis zur Räumung gestern. Mit der Hauptforderung Free Palestine, mit der Forderung, dass ihre Uni keine Geschäfte mehr mit Israel macht und mit dem Vorwurf, dass jüdische Studenten arabischen vorgezogen werden. Ja, und eine Aufmerksamkeit in den amerikanischen und auch weltweiten Medien, die an die 68er oder Mitte der 80er erinnert. Für uns, für die FAZ, mehrfach vor Ort in Columbia an der Uni und mit vielen Studenten und Professoren gesprochen, die Szenen und Kundgebungen gesehen hat, ist unsere Feuilleton-Amerika-Korrespondentin Frauke Steffens. Hallo Frauke, oder vielmehr bei der Zeitverschiebung.
Hallo.
Guten Morgen.
Ja. Ja, moin.
Wir haben gerade schon ein bisschen gehört, die meisten werden auch die Bilder von der Columbia gesehen haben. Du warst dreimal dort. Beschreib uns mal die Stimmung der jungen Protestierer, der jungen Menschen da.
Also ich war an einem Wochenende dort, wo das Camp gerade aufgebaut worden war. Und ich war vergangenen Dienstag da, als die Studierenden ihre Pressekonferenzen vor dem Gebäude abgehalten haben. Und die Stimmung war natürlich immer sehr, ich würde sie als leidenschaftlich bezeichnen. Also die Studierenden haben ja auch vorher schon wochenlang protestiert. Die Forderungen haben sich dann konkretisiert auf dieses, was sie hier Divestment nennen. Und wenn man mit den Studenten gesprochen hat, dann haben die eigentlich immer wieder diese Forderungen wiederholt. Und erst so auf Detailfragen sind sie dann sozusagen vom Skript abgewichen. Also es ging schon immer sehr stark darum zu sagen, es geht nicht um uns, es geht uns tatsächlich um den israelischen Krieg in Gaza und eventuelle Wege, wie wir von uns aus darauf Einfluss nehmen können oder den Druck erhöhen können auf die amerikanische Regierung.
Mhm. Und das waren ja größtenteils 18- bis 21-Jährige, also in Amerika noch Kids, gar nicht volljährig.
Ja, genau. Und ich glaube, daran liegt auch so ein bisschen die Aufregung oder das Entsetzen jetzt vieler Professoren gerade. Das sind formal Minderjährige unter 21 und die Proteste konzentrieren sich tatsächlich auch auf diese Undergraduate Colleges und die haben eine Fürsorgeverantwortung für diese Studierenden. Und dass jetzt also mehr als 100 Professoren zu einer Kundgebung gegangen sind, dass sie zum Teil Menschenketten um das Camp gebildet haben. Wir haben auch mehrere
auch jüdische Professoren im Grunde, ne, muss man auch sagen.
Genau, also die Professoren, die mir geantwortet haben, und das ist natürlich purer Zufall, das hätten auch andere Professoren sein können, das waren alles jüdische Professoren. Mhm. Der Robert Cohen zum Beispiel ist ein Historiker, der sich auch ganz intensiv mit der Bürgerrechtsbewegung befasst hat. Ja. Und die waren eben sehr leidenschaftlich hinter dem Recht der Studenten, diese Proteste unbehelligt durchführen zu können. Die Columbia ist ja auch eine Universität, die sehr stolz ist auf ihre eigene Protestgeschichte, bis hin zu diesen Besetzungen, die es ja gegeben hat, 1968, 1985. Also das ist nicht so schwarz-weiß, weder für die Studierenden noch für die Professoren, dass jetzt jeder irgendwie der Meinung wäre, das war eine ganz heftige Übertretung, jetzt dieses Gebäude zu besetzen.
Was die Diskussion vielleicht auch, was bei uns ankommt, in Deutschland so problematisch macht, sind dann so krasse Aussagen der Rädelsführer. Einer davon ist Kaimani James, der, ich glaube, es war auf TikTok, das hier gesagt hatte.
Zionists, they don't deserve to live comfortably, let alone Zionists don't deserve to live. The same way we're very comfortable accepting that Nazis don't deserve to live, fascists don't deserve to live, racists don't deserve to live, Zionists, they shouldn't live in this world.
Also Zionisten verdienen es nicht zu leben. Harter Tobak. Diese Aussage hat Kaimani James zwar inzwischen mehrfach so ein bisschen relativiert, aber dann doch wieder auch nicht. Wie hast du das erlebt bei den Protesten? Der Mann hat ja, oder der Minderjährige hat ja dem Ganzen vorgestanden. War das antisemitisch, antizionistisch oder in Anführungszeichen bei den meisten nur gegen die Regierung Israels?
Also ich bin Herrn James Anfang der Woche tatsächlich begegnet. Er hat nicht den Protest angeführt, sondern er war einer der Sprecher, die Studierenden bestimmt haben, um diese Pressekonferenzen zu machen dem Gebäude, wenn sie halt gerade nicht Presse reingelassen haben. Das war an dem Tag der Fall. Diese Aussagen sind natürlich im Januar, glaube ich, gefallen und das Video ist dann im Laufe der Woche aufgetaucht. Das sind so die extremsten Aussagen innerhalb des Camps, von denen wir wissen. Und sie machen natürlich deutlich klar, dass dieser Antisemitismus nicht als Randphänomen einfach so beiseite geschoben werden kann. Mir haben auch Studierende selber gesagt, auch ins Mikrofon, auch in dem Fall von der NYU, Abgeordnete, Studierende, die halt als Sprecher bestimmt wurden. Die israelischen Juden hätten doch in vielen Ländern, auch in Europa, die doppelte Staatsbürgerschaft. Das ist natürlich eine heftige antisemitische Aussage. Leute, die einfach den historischen Hintergrund komplett ausblenden. Und das ist, glaube ich, gerechtfertigt, wenn viele Leute dann sagen, das ist Antisemitismus. Nichtsdestotrotz gab es in diesem Protestcamp und gibt es in dieser Bewegung sowohl unter Studierenden als auch unter Professoren eine Zahl an jüdischen Teilnehmern, die man, glaube ich, nicht einfach vernachlässigen kann. Und die sagen einem eben sehr deutlich, also wenn ihr so tut, als müssten alle Juden die gleiche Meinung haben, dann ist das für uns auch Antisemitismus. Insofern auch die intellektuelle Diversität der amerikanischen Juden im Allgemeinen wird ja in Deutschland oft gar nicht so wahrgenommen. Ne? Also das ist einfach keine schwarz-weiße Diskussion hier. Und ich glaube, dass jeder so ein bisschen das in den Vordergrund stellt, was seiner Meinung entspricht. Aber es ist eben tatsächlich sehr, sehr komplex. Ich glaube, es gibt einfach beides.
Wie viele haben sich jetzt da eigentlich in den letzten Wochen beteiligt? Man hat ja immer aus der Entfernung ein bisschen das Gefühl, boah, das waren ja Tausende. Fast alle Studenten in Amerika denken so. Es wird wahrscheinlich nicht so sein. Wie würdest du es so vom Ausmaß her beschreiben?
Also es sind 100 Unis etwa gewesen, die sich beteiligt haben, Colleges und Unis. Darunter halt auch viele, die einfach so Public Colleges sind, die dann auch bei uns nicht so im Fokus stehen. Ne? Wir konzentrieren uns und die amerikanische Berichterstattung auch ja immer auf diese sogenannte Elite. Und es hat eben an 40 davon 1300 Verhaftete gegeben. Das bedeutet aber auch, dass ungefähr 60 bei diesen Camps und Sit-ins einen Weg gefunden haben, mit ihren Studierenden anders umzugehen. Also es gibt ja auch jetzt diese Deals. Northwestern hat gesagt, sie wollen jetzt ihre Investitionen transparent machen. Brown wird eine Wahl abhalten über Divestment oder nicht. Also es gab durchaus auch andere Reaktionen und ich glaube, es ist an den Unis schon eine Massenbewegung. Wir haben auch hier außerhalb der Unis gefühlt 2-3 Mal in der Woche Proteste. Allerdings ist die Quantität der Leute, die da hingehen, wesentlich kleiner, als wenn sie jetzt 2020 hier gewesen sind. Dann waren das wirklich täglich über Wochen.
Black Lives Matter,
ja. Die Brücken wurden gesperrt, weil es so viele Demonstranten waren. Und landesweit waren das Millionen Leute. Und ich glaube tatsächlich, dass man heute einfach bei diesem Konflikt, auch wenn die Organisationen da so hinmobilisieren und sagen, da sind Zehntausende. Vor der Columbia waren es nicht jeden Abend Zehntausende. Und ich glaube, dass das daran liegt, dass vielen Leuten klar ist, dass dieser Konflikt so viel komplexer ist. Und dass sehr viele Leute eben auch sagen, na ja, ein Protest, wo wir jeden Tag im Grunde drüber diskutieren müssen, wie antisemitisch ist das eigentlich, da möchten sehr viele Leute nicht so nah dran sein.
Hm. Gestern hat die Polizei, da bleiben wir mal jetzt bei dir im Bundesstaat New York oder in New York, die Hamilton Hall geräumt, hat den Zeltplatz aufgelöst und viele junge Leute auch mit Gefängnisbussen weggebracht. Wie gesagt, das sind Kids, die sind noch nicht volljährig. Was passiert eigentlich mit denen jetzt? Ich meine, die werden ja jetzt nicht im Gefängnis sitzen.
Nee, also ich denke, die meisten sind schon wieder freigelassen worden oder werden noch wieder freigelassen. Es war heute die Rede von ein paar Arraignments, die jetzt stattfinden würden, also Vorführungen, Anhörungen. Das dürfte nur für diejenigen sein, wo es Zweifel gibt, ob die vielleicht Mitarbeiter angegriffen haben bei dieser Besetzung. Die meisten werden eine Verwarnung kriegen oder eine Trespassing, das heißt unerlaubtes Aufhalten auf einem Gelände oder auch Sachbeschädigung. Also die meisten werden wahrscheinlich mit geringen Strafen oder keiner Strafe davonkommen. Es gibt aber eben den Vorwurf, dass bei der Besetzung ein Mitarbeiter angegriffen wurde. Und ich nehme an, dass die Leute, denen das vorgeworfen wird, dass die vielleicht auch ein Strafverfahren kriegen, ja.
Ja. Und es war ja auch die ganze Zeit die Rede von der Unileitung mit Exmatrikulationsdrohungen, auf Deutsch der Rauswurf von der Uni. Wie geht das jetzt weiter?
Also das ist bei mehreren Personen passiert. Es gab auch Studierende, die von einem Tag auf den anderen nicht mehr in die Wohnheime konnten, schon in den letzten Wochen. Und ich denke, da wird jetzt die Universität ihre Drohung, die sie ausgesprochen hat, schon am Montag gegenüber denjenigen, die eben in dem Camp geblieben sind, auch wahrmachen und die Leute suspendieren. Allerdings sehen wir an anderen Hochschulen, dass Suspendierungen auch zurückgenommen werden. Und ich glaube, in New York sind auch Suspendierungen schon zurückgenommen worden. Also von den Stimmen der Professoren her, die jetzt sehr stark auf Deeskalation dringen und die Präsidentin Shafiq sehr stark kritisieren, kann man sich, glaube ich, vorstellen, dass die Uni den Leuten da sehr stark entgegenkommen wird. Das wäre vermutlich klug.
Und wie sehr interessiert sich Amerika gerade für diese junge Bewegung?
Ich glaube doch ziemlich stark, weil natürlich jeder auch sein eigenes politisches Interesse durch die Brille dieser Proteste sieht. Mhm. Für die Rechte ist es ein Fest, weil sie ja schon länger dagegen kämpft, dass an den Universitäten angeblich zu linke Professoren Theorien unterrichten, die ihnen nicht gefallen. Und dieses ist jetzt für sie der ultimative Beleg dafür. Also ich glaube schon, dass, und es ist auch überall auf den Titelseiten, also die Amerikaner interessieren sich da schon sehr stark für.
Und ist es jetzt der Höhepunkt gewesen? Wie ist da dein Gefühl? Haben wir einen Peak erreicht und jetzt wird's ruhiger? Oder war das jetzt noch weiterhin ein Anfang?
Also es sind jetzt demnächst Semesterferien. Es sind jetzt die Wochen, wo die sich auf die Examina vorbereiten. Wir haben allerdings heute auch schon neue Besetzungen gesehen. Also Fordham, die Universität, die hier in der Stadt ist, hat jetzt gerade eine Auseinandersetzung mit der Polizei. Ich glaube, UCLA ist auch, oder University of Southern California, eins von beiden, ist auch heute Vormittag immer noch dabei. Also ich glaube, es wird nicht gleich abflachen und der Protest verlagert sich natürlich auch wieder auf die allgemeine Straße. Das ist hier jetzt schon seit Monaten so, dass man eigentlich im Washington Square Park meistens einen Protest antreffen kann. Und in Brooklyn auch an vielen Ecken.
Geht also weiter. Dankeschön, Frauke Steffens.
Danke dir sehr gerne.
Ich Ich muss schon sagen, aus deutscher Sicht ist das alles schwer nachzuvollziehen. Klar, wir haben natürlich auch unsere eigene Geschichte, Schutz Israels, bei uns Staatsräson, was immer das auch genau heißt. Aber Antisemitismus in Deutschland, ja bitte nie wieder. Und bisher war es ja auch nicht so, dass außer islamistischen Hetzern und vielleicht ein paar versprengten Linken schon der Großteil der Bevölkerung, auch die Studenten, zwar Mitgefühl zeigen mit der palästinensischen Bevölkerung, aber eben dann in erster Linie den Terrorakt der Hamas vom 7. Oktober. Als hässlichen Ursprung betrachten. Dass es Hunderte in ganz Amerika, Tausende junger Studenten anders sehen, ja, das will vielleicht nicht so einfach in unsere deutschen Köpfe. Deswegen kann vielleicht unser Politik-Nachrichtenchef und ehemaliger Washington-Korrespondent Andreas Ross ein bisschen helfen. Grüß dich, Andreas.
Na, ich gebe mir Mühe, hallo.
Hast du eine Erklärung dafür, wie sich die junge amerikanische Bildungselite verhält?
Ja, das ist ja ein schwieriges Thema und ich würde schon damit anfangen, davor zu warnen, jetzt zu glauben, das sei die junge amerikanische Bildungselite, Klammer auf, ausschließlich, Klammer zu, die wir da sehen. Also wir wissen, dass da Leute bei den Protesten an den Unis dabei sind, die gar nichts mit der Uni zu tun haben. Also so etwas, das ist ja auch keine Überraschung, so etwas wird unterwandert oder dient als Bühne auch, ja, für Leute, die vielleicht nicht wüssten, was sie besetzen könnten, um genauso viel Fernsehaufmerksamkeit zu bekommen. Und das mit der Elite, da würde ich auch davor warnen, das wäre zu tun, als wäre das nur ein Elite-Hochschulen-Problem. Auch da wieder sind die Bilder besonders schön, weil vielleicht auch die Campus-Situation besonders schön ist und es dann so eine Name-Recognition gibt. Aber was da passiert, passiert auch auf anderen Colleges. Das sage ich alles nicht, um zu sagen, es gibt in Wirklichkeit kein Thema. Ja. Das Thema ist natürlich groß und ich glaube, wow, ist eine ganz große Frage, aber ich glaube, wir erleben hier einfach eine Art Zeitenwende, einen Wechsel, wo junge Leute, aber auch nicht nur junge Leute, eigentlich nicht mehr sich gebremst fühlen von diesen, ich sag das jetzt mal in dicken Anführungszeichen, Konventionen, was man alles nicht sagen darf. Mhm. Das ist ja nicht jeder Satz und jede Parole, die da fällt, hundertprozentiger Antisemitismus, das würde ja die Bewertung sehr viel einfacher machen. Da ist ja nun sehr viel einfach, ich sage mal, Solidarisierung mit Gaza dabei und dann überschreitet man halt sehr schnell die Schwelle. Und es ist dort einfach jetzt zu konstatieren, dass dieses Argument, ihr verlasst hier den Boden legitimer Meinungsäußerung und bewegt euch im Antisemitismus, ja, dass sich davon heute offenbar weniger Leute bremsen lassen. Und die Jugend, die trägt das vor, die führt sozusagen ein Spektakel auf, das man filmen kann. Das mag auch was mit TikTok und so weiter zu tun haben, aber Meinungsumfragen legen eigentlich nahe, dass das auch für andere Bevölkerungsteile, für ältere Amerikaner ähnlich gilt. Also die israelische Regierung muss zur Kenntnis nehmen, dass es offenbar einen immer größeren Willen gibt, sich sehr kritisch mit ihr auseinanderzusetzen, mhm, und dass dabei die Grenze zum furchtbaren Antisemitismus schnell verletzt ist.
Ich meine, ich habe noch mal eine Zahl, vielleicht passt die auch ganz gut dazu, weil es gab ja ein offizielles Referendum an diesem Columbia College, das ja auch zu dieser Uni gehört, bei dem 3/4 aller Befragten, genau 77%, dagegen gestimmt haben, dass ihre Uni in Israel investiert. Ich meine, was ist das denn? Antizionismus, Antisemitismus, Anti-Israels Regierung? Ich meine, wie würdest du es nennen?
Naja, ich würde eben mich weigern, dem ein Label zu geben, weil da verschiedene Dinge zusammenkommen. Und man muss natürlich, wenn man jetzt im amerikanischen Kontext ist, und das unterscheidet es schon nochmal vom Deutschen, ganz abgesehen davon, dass natürlich die deutsche Vergangenheit uns unterscheidet von allen anderen Ländern, was das Thema angeht. Aber Netanyahu ist, ich würde es mal so sagen, einer der provokantesten amerikanischen Innenpolitiker. Mhm. Ja, Netanyahu ist seit vielen Jahren, also ich würde mal sagen,
also du sagst bewusst einer der provokantesten amerikanischen.
Ganz genau, weil ich, also er ist natürlich der Ministerpräsident von Israel, das weiß ich wohl, liebe Hörerinnen und Hörer, aber er ist eben jemand, der sehr früh begonnen hat, schon zu Obamas Zeiten, also ich würde sagen spätestens beim Thema Iran-Abkommen, und da reden wir von Entwicklungen vor 10 Jahren schon, sich für eine Seite in diesem amerikanischen politischen Grabenkampf entschieden hat, nämlich für die Republikaner, dann auch ganz klar für Donald Trump. Und insofern, so damit hat er Interessenpolitik gemacht, aus seiner Sicht auch erstmal erfolgreich, was Iran angeht, oder zumindest tut er so, als sei das ein Erfolg, und natürlich Verlagerung der Botschaft nach Jerusalem, also diese Dinge, die Trump gemacht hat. Einerseits, aber er ist damit natürlich auch zu einer Hassfigur, muss man ja sagen, weil so wird Politik zwischen Demokraten und Republikanern ja im Wesentlichen gestaltet und damit auch zu einer Hassfigur geworden. Mhm. Das ist natürlich
für viele Demokraten. Halt,
für viele Demokraten. Ja, ja. Ja, pardon. Ja. Das ist natürlich in keinster Weise eine Entschuldigung für irgendeine Form von Antisemitismus, aber es verstärkt, glaube ich, schon das Gefühl, dass Israel auch, um noch so eine sozusagen altbekannte Phrase, es stimmt ja auch, ne? Die einzige Demokratie, unser bester Partner, also jetzt aus amerikanischer Sicht gesagt, unser Partner in dieser komplizierten Nahostregion, die einzige Demokratie, trotzdem dem nicht nur mit Sympathie zu begegnen, für ein Lager der amerikanischen Gesellschaft. Das zumindest würde ich mitbedenken. Und dann gibt es vielleicht im Vergleich zu Deutschland dann doch etwas weniger Sensibilität noch dafür, aber auch natürlich in einem Land, das die Meinungsfreiheit sehr, sehr hoch einschätzt, weniger staatliche Repression, wenn dann eine furchtbare Parole wie From the River to the Sea benutzt wird, die also ja letztlich sagt, ein Palästinastaat soll die gesamte Fläche bedecken, die heute von Israel bedeckt ist. Mit anderen Worten, man stellt damit ja das Existenzrecht Israels in Frage.
Ja.
Ob die Leute jetzt zum Teil auch naiv sind, wenn sie das nachrufen, oder ob sie sagen, das interessiert uns jetzt nicht mehr, weil die töten zehntausende Menschen in Gaza, das möchte ich nicht hier aus der Entfernung bewerten. Mein starker Verdacht ist, es ist eine Mischung aus Hardcore-Antisemiten, empörten Leuten über einen Gaza-Krieg und allem, was so dazwischen ist.
Jetzt hast du ja doch noch eine ganz schöne Antwort gegeben mit deinem letzten Satz. Hält denn die amerikanische Demokratie diese Diskussion aus?
Puh, die amerikanische Demokratie muss ja seit geraumer Zeit so einiges aushalten. Und es gibt vielleicht auch Leute, die sagen, sie hat schon aufgehört, Dinge auszuhalten und funktioniert schon nicht mehr so gut. Ich würde sagen, ja, das hält sie schon aus. Sozusagen machtpolitisch gefragt, muss ich, glaube ich, eher Netanyahu fragen. Na, ich will ja keine Täter-Opfer-Umkehr machen. Insofern muss ich auch Netanyahu fragen, ist er klug beraten, sich so sehr zu einem Teil zu machen, und setzt er damit auch Dinge mit aufs Spiel, die früher als gesetzt galten. Aber ich glaube, ganz viele Politiker im Establishment, und auch diesen Begriff benutze ich jetzt mal mit dicken Anführungszeichen und gar nicht abwertend, sondern Leute, die da seit langem dabei sind und sich vielleicht auch einen Gedanken mehr gemacht haben, müssen sich auch klar machen, wie wirkt dieser Krieg, wenn ich ihn fast nur auf TikTok verfolge, wie nah bin ich am Leid dran, wie leicht fällt es mir zu vergessen, was der Ausgangspunkt dieses Krieges war, weil ich nicht die Kontextabsätze habe, die jede New York Times Geschichte und jeder CBS Fernsehbericht immer enthalten wird, nicht immer wieder den Blick auf die Kibbuzim, die überfallen wurden und so weiter, nicht immer wieder den Satz vom schlimmsten antijüdischen Überfall seit dem Holocaust, dazu lese, und das verändert die Perspektiven. Und ich glaube, man muss sich davor hüten zu sagen, ach, das sind alles so diese unwissenden jungen Leute, die nichts kapieren und jetzt glauben, bei TikTok würde diese Geschichte dargestellt. Ich glaube, das ist einfach ein Perspektivwechsel, der weite Teile der Welt erfasst hat und der sich hier jetzt einfach extrem sichtbar äußert.
Also gut, die Demokratie hält es aus, dann spiele ich das Wortspiel mal weiter, halten es auch die Demokraten aus. Das spiele ich natürlich zum ersten Mal jetzt auch wirklich auf Joe Biden an, der ja mit Hilfe, vor allem mithilfe dieser jungen Wähler beim letzten Mal gegen Trump sehr knapp gewonnen hatte.
Ja.
Was heißt das für Biden jetzt?
Nichts Gutes. Also ich sag mal, für uns heißt es nochmal, also der ist da eisenhart beim Thema Antisemitismus, da macht er nicht mit und da wird er nicht sich sozusagen irgendwie taktisch drauf einlassen. Und das zeigt uns nochmal, was wir auch davon haben, dass da einer ist, der irgendwie seinen Wertekompass hat. Aber Biden ist jetzt gerade ein Präsident, der auf der einen Seite eine Hardcore-Fraktion im eigenen Lager, also auf der Linken, auf den extremen Rändern der Linken, hat, die ihn Genocide Joe nennen, eine Gruppe von Wählern.
Von eigenen Wählern.
Von, muss man sagen, also ne? Potenziell ja, eigenen Wählern, von Wählerschichten, ja. Die er braucht, ja. die wirklich überzeugt davon sind, dass dort ein Völkermord stattfindet. Erstens und zweitens, dass er, Joe Biden, das mit einem Anruf bei Bibi Netanyahu stoppen könnte und die sozusagen zum Schluss gekommen sind für sich, dass Biden ein Völkermörder ist. Also das Genocide Joe ist das eine Extrem. Mhm. Das andere Extrem sind dann die Republikaner, die Biden, die sozusagen diese Bilder lieben, sagen, da sieht man mal wieder, was der linke Mob so macht und Bidens Demokraten fördern Antisemitismus. Mhm. Ja, das heißt, er wird also als Völkermörder der Palästinenser und als Verbreiter von Antisemitismus gerade gebrandmarkt und muss also zwischen diesen Extremen, und auch da gibt es viel dazwischen, sich gerade positionieren.
Er selber äußert sich ja entsprechend auch sehr vorsichtig. Wir hören mal das Wenige, das er in dieser Woche gesagt hat und auch das Wenige, das er hat ausrichten lassen via Sprecherin Karen Jean-Pierre.
I condemn the anti-Semitic protests. That's why I've set up a program to deal with that. I also condemn those who don't understand what's going on with the Palestinians.
The president has always been clear that while Americans have the right to peacefully protest, that's something that we believe here in this administration, he stands squarely against any rhetoric, violent rhetoric, any hate threats and physical intimidation and hate speech. Obviously, we believe and we have said anti-Semitism is dangerous. It is hate speech and it is abhorrent. And there is no place for anti-Semitism on campuses or anywhere else. It is a painful moment.
Andreas, klingt da tatsächlich schon die Angst vor dem Verlust einer großen jungen Wählerschaft bei der Wahl durch? Diese Vorsicht?
Das glaube ich schon. Und gleichzeitig sagt er ja zwei Sachen, an denen man nicht viel aussetzen kann. Es ist zynisch und auch ein bisschen in diesem zynischen Sinne genial, wie jetzt Republikaner anfangen, ihm einen Strick draus drehen zu lassen, Mitch McConnell of all people.
Also aus diesem Satz, den er gerade gesagt hat.
Den Biden eben gesagt hat, er verurteilt Antisemitismus, er verurteilt aber auch Menschen, die nicht begreifen, was die Palästinenser gerade durchmachen. Ich sage das jetzt so sinngemäß. Mhm. Nur, da hat Mitch McConnell schon gesagt, aha, er sagt also, there's good people on both sides. Es gibt auf beiden Seiten gute Menschen. Das ist ein bisschen fast wie ein Troll-Move, weil 2017, als in Charlottesville in Virginia wirklich ein Aufmarsch von Neonazis und Antisemiten stattgefunden hat, also glasklare Antisemiten, die Dinge riefen wie Jews will not replace us, Juden werden uns nicht ersetzen, und es dann auch zu Gewalt kam, einer Antifaschistin getötet wurde und Trump sich nur durchringen konnte zu sagen, es gab auf beiden Seiten gute Leute und ich finde zu Recht, die Demokraten jahrelang, muss man schon sagen, gesagt haben, er hat nicht klar die Antisemiten verurteilt, sondern hat gesagt, ach ja, gab aber auf beiden Seiten gute Leute. Und jetzt wird dieser Vorwurf sozusagen Biden im Munde herumgedreht und jetzt heißt es, er würde das so sagen. Das ist natürlich eine maliziöse Auslegung dieses Satzes. Absolut. Aber es zeigt, dass jetzt eben auch führende Republikaner nicht etwa einen Sinn darin sehen, Gott bewahre, dass man jetzt gemeinsam dafür sorgt, dass zumindest mal dieses hässlichste Gesicht des Antisemitismus nicht wieder in Amerika hoffähig wird oder so, sondern dass sie da ihre politische Suppe kochen. Ja. Und Biden muss bangen, den Satz vielleicht noch, ja, weil es eben nicht nur um ein paar tausend Studenten plus Leute, die mit Studenten auf Campus irgendwie eine Show machen geht. Es geht auch nicht nur in Anführungszeichen um muslimische Amerikaner, oder gar palästinensische Amerikaner, auch wenn diese Gruppen in wichtigen Staaten wie Michigan oder so schon alleine den Ausschlag geben könnten. Also schon das wäre schlimm. Es gibt eine Solidarisierung schwarzer Pastoren zum Beispiel. Also gibt es einfach alte Bande, das ganze Palästina-Thema, das Apartheid-Thema, das Bürgerrechtsthema in den USA ist seit Jahrzehnten verquickt. Mich erinnert vieles, was ich da sehe, an diese Black Lives Matter Zeiten und auch diese Rufe nach den Polizistenmorden, also ja. Morden durch Polizisten an Afroamerikanern. Ja. Wenn dann Defund the Police, also hört auf, überhaupt die Polizei zu finanzieren, ist natürlich auch eine sehr radikale Parole, wo Biden auch nie dafür war, aber das verfängt halt an einem Tag, an einem Teil der Demokratenbasis. Das möchte ich jetzt nicht auf eine Stufe stellen mit hartem Antisemitismus. Ja. Aber wenn man jetzt mal einfach diese Kritik am Gaza-Krieg und Amerika sei indirekt beteiligt an einem Völkermord nimmt und so ein Defund the Police, das sind halt schon Parolen, wo junge Leute zuhören und wo mindestens mal offenbar sich so ein Eindruck breit macht, da ist ein Präsident aus unserer Partei, das ist aber ein alter Mann, der unsere Reflexe überhaupt nicht teilt. Das ist nicht einer von uns, das ist eher einer von denen. Das heißt nicht, dass diese Leute jetzt alle zur Wahl gehen und Donald Trump unterstützen werden, bei dem natürlich nichts davon aber auch nur ein Deut besser wäre.
Reicht ja schon, wenn die gar nicht wählen.
Eben, aber die gehen gar nicht und die haben einfach dieses Fremdheitsgefühl und es wird an Joe Biden liegen, das zu überwinden. Schauen wir mal, Demokraten-Convention in Chicago im Sommer. Mhm. Ich würde jetzt mal eine kleine Wette eingehen. Journalisten sollen ja nicht so tun, als wüssten sie, was in der Zukunft passiert. Und vielleicht habe ich Unrecht. Aber ich würde mal vermuten, wir werden Fernsehbilder von ähnlichen Protesten dort sehen. Ich glaube nicht, dass das jetzt so einfach weggeht. Es sei denn, dass wir eine dramatische Wende zum Besseren im Nahen Osten hätten. Aber da fehlt mir auch die Fantasie, mir die auszumalen.
Ja,
und
auch.
Insofern ist das ein aus anderen Gründen sowieso angeschlagener Oberbefehlshaber und Präsident, der sich noch schwerer tun wird, einer großen Zahl junger, potenzieller Demokratenwähler klarzumachen, hey, ich bin eure Zukunft mit meinen 82 Jahren.
Das wird noch ein Sommer. Ich danke dir sehr, lieber Andreas Roos.
Danke dir.
Ja, das war der FAZ-Podcast für Deutschland an diesem Donnerstag, den 2. Mai. Eine kleine Mini-Korrektur habe ich noch, denn der Kollege Simon Strauß mit Michael Götz zusammen, unserem Daily Daddy, die haben uns hier Anfang der Woche erzählt, Gerhard Schröder, den hätten wir noch nie in der Sendung gehabt. Stimmt gar nicht. Ist zwar inzwischen fast 4 Jahre her, aber da war der exklusiv bei uns zu Gast. Sie haben uns auch wieder geschrieben, zum Beispiel Winfried Gimnich. Er schreibt, die neue Anordnung des FAZ-Podcasts unten auf der Startseite sei eine Verschlimmbesserung unseres Internetauftritts. Der frühere Reiter Podcasts ganz rechts und die größeren Überschriften seien viel praktikabler gewesen. Schade, fügt er noch hinzu. Ja, wir finden das aber eigentlich alles ganz hübsch. Klar, es liegt immer im Auge des Betrachters, aber unten den Reiter zu haben, einfach in der Mitte auf Anhören klicken und schon kommen alle Podcasts. Geschmackssache wahrscheinlich. So, was haben wir noch? Joe Schmidt schreibt uns nach der Sendung am Dienstag, fragt er sich, warum nicht extremistische gläubige Moslems sich nicht vehement und deutlich zu den Exzessen äußern. Man könne den Eindruck gewinnen, dass es eine solche Gruppe gar nicht gäbe. Gibt es zu dem Thema irgendwelche Fakten, die den Beobachter beruhigen könnten? Ja, lieber Herr Schmidt, diese Fakten gibt es sicherlich. Und auch immer wieder gibt es muslimische Gruppen, die sich natürlich davon distanzieren. Aber vielleicht nehmen wir uns dieses Themas ja demnächst nochmal an. Das war's für heute. Machen Sie es gut. Morgen ist hier die Kollegin Kathi Jakob für Sie da mit einem Update des Ukraine-Kriegs. Ihnen einen schönen Abend.